Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider, ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute spreche ich mit Dr. Anastasia Berger über ein Thema, das für jede Befragung entscheidend ist, und zwar die Haltung im Interview. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer ein Bild haben. Hallo Anastasia.
Hi Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Gerne Anastasia, auch ohne Doktor. Ich bin Director Group Investigations bei der Bilfinger SE, bin eine Juristin, Syndikusrechtsanwältin und ja, mache seit mehr als 10 Jahren mittlerweile interne Untersuchungen.
In der Vorbereitung für diese Folge sind wir relativ schnell auf das Thema gekommen, über das wir uns unterhalten wollen, und zwar Haltung im Interview. Also es geht um die Frage, wie gehe ich jetzt als Interviewer in ein Interview rein? Zum Beispiel übe ich Druck aus oder versuche ich einfach zu plaudern? Und wie kann ich die Person, die mir gegenüber sitzt, die ein Fremder ist, in den meisten Fällen, wie kann ich die einschätzen lernen und was gibt es da für Stolperfallen? Und du führst jetzt in verschiedenen Rollen schon als externe juristische Beraterin, aber auch in-house seit Jahren Interviews. Was sind denn so deine Gedanken zum Thema Haltung im Interview? Und vielleicht gibt es ja so bestimmte Punkte, über die du da sprechen möchtest oder Dinge, an denen du dich festhältst, damit du nicht in einer Art Bias verfällst.
Ja, es ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das ist so mit das spannendste Thema bei einer Untersuchung sowieso. Wir alle machen uns ja wahnsinnig viele Gedanken über die Interviews. Sie sind ja auch immer das Kernstück einer Untersuchung. Und jeder von uns geht ins Interview auch mit eigenen Gedanken, Ängsten womöglich auch, möglichen Konflikten hinein. Und die Frage ist ja immer für uns, wenn wir Untersuchungen führen, wie bekommen wir die meisten Informationen raus? Das ist ja die Hauptsache, immer. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe für mich festgestellt, auch insbesondere wenn man als Unternehmensjurist, Juristin tätig ist, sind es ja unsere Kollegen, die wir da befragen. Wie gesagt, für mich habe ich festgestellt, es ist viel einfacher, freundlich zu sein und zu bleiben, zu versuchen, diese freundliche Schiene von Anfang an aufzubauen, denn Druck auszuüben. Denn übst du Druck aus, verschließt sich die Person von Anfang an. Du drängst sie in die Defensive, die war schon in der Defensive. Du bestätigst letztendlich dieses Gefühl, diese Wahrnehmung der Person und da bleibt sie auch. Während, wenn man versucht und es womöglich einem auch gelingt, ein freundliches Miteinander aufzubauen, die Person viel eher gewillt sein kann, das klingt natürlich nicht immer, aber gewillt sein kann, dir dann auch mehr Informationen zu geben und einfach auch mit dir zu sprechen, so dass du womöglich auch über Umwege zu den Informationen und Erkenntnissen kommst, die du brauchst.
Ja, ich verfahre eigentlich ziemlich ähnlich. Ich glaube, dass es manchmal ohne Druck nicht weitergeht, aber grundsätzlich ist erstmal die positive Grundeinstellung wichtig und dass man in ein Interview geht und erstmal sagt, ich möchte hier ein freundliches Gespräch führen. In den meisten Fällen, das gilt ja auch im Alltag, das wird man häufig feststellen, kommt man mit Freundlichkeit weiter als mit Druck und mit Aggressivität. Wir haben uns ja im Vorfeld auch über einige Grundgedanken unterhalten, die du aus Malcolm Gladwells Buch Talking to Strangers eben rausgezogen hast und wo du mir gesagt hast, dass das für dich, für deine Interviewpraxis relevant ist und dass du daraus sehr viel wiedererkannt hast, was irgendwie nützlich ist für einen Interviewer in einem forensischen Interview. Vielleicht können wir mal durch diese 3-4 Punkte durchgehen Und du könntest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für alle, die Gladwell nicht gelesen haben, so wie ich. Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, was denn so die Punkte sind und muss dann leider mit einem Lektüre-Rückstand hier in das Interview reingehen, wobei ich vielleicht auch aus anderen Bereichen der Psychologie oder Verhaltensforschung was beisteuern kann.
Ja, ich habe neulich dieses Buch gelesen und ich war erstaunt, plötzlich setzte sich bei mir im Kopfkessel dieses Effekt, wenn plötzlich alles sich zusammenfügt. Und ich dachte mir, ja, genau so ist das. Denn jeder Fall ist ja immer anders. Jede Untersuchung ist anders. Du sprichst womöglich mit dem Hinweisgeber, mit der Hinweisgeberin und hast schon mal ein Bild im Kopf von dem, was passiert ist. Dann guckst du dir womöglich die Unterlagen an, analysierst Daten und dann geht es in die Interviews. Und für mich war es immer so, dass sich mit jedem Interview das Bild in meinem Kopf sich gewandelt hat. Und sehr oft, in allermeisten Fällen, gehe ich aus dem Interview raus mit dem Gedanken, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich verstanden, wie das gelaufen ist. Jetzt sehe ich, wieso, weshalb, warum, und das Bild ist jetzt vollständig geworden. Und es gab aber auch nie ein Ende dieser Vervollständigung des Bildes. Ich habe jeder Person, das ist auch meine Grundeinstellung, ich glaube erstmal jeder Person, die mir etwas erzählt. Solange ich nicht wirklich sich widersprechende Tatsachen habe oder Aussagen habe, so halte ich diesen Widerspruch fest. Oder auch Widersprüche zu den Unterlagen oder einfach unplausible Erklärungen. Ja. Das ist ja auch so, wie unser Rechtssystem letztlich arbeitet. Und das Spannende und das erste Konzept, was Malcolm Gladwell beschreibt in dem Buch, ist dieses Default to Truth, also die Annahme der Wahrheit. Der beschreibt diesen Effekt, diesen psychologischen Effekt bei uns Menschen in der menschlichen Spezies, dass wir grundsätzlich erstmal jeder Person, mit der wir sprechen, die wir kennen, vertrauen. Mhm. Und dieses Grundvertrauen ist ja auch die Grundlage dafür, dass unsere Gesellschaft so gut funktioniert, dass wir es ja auch so weit gebracht haben. Würden wir uns alle misstrauen, würden wir überhaupt die Lügen sofort sehen, wären wir nie im Leben so weit gekommen. Ich glaube, wir hätten uns alle gegenseitig umgebracht und die Menschheit hätte aufgehört zu funktionieren.
Dieses Konzept, dass Menschen viel glauben und wenig wissen, das habe ich in zwei verschiedenen Büchern gesehen. Und zwar ist das einmal von Yuval Noah Harari, Sapiens oder eine kurze Geschichte der Menschheit. Da beschreibt er das ja sehr, sehr eindrücklich, wie denn eigentlich Gesellschaften entstanden sind. Und natürlich kann man in so einem kleinen Familienverband leben, aber wir leben mittlerweile in Nationen mit Millionen Menschen. In einem Dorfkontext muss man sich aufeinander verlassen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mitbewohner des Dorfes sagt, ah, Achtung, da drüben ist ein Löwe, dann ist es ganz nützlich für uns evolutionär, dass wir dem das glauben. Ansonsten, wenn ich alles immer selber herausfinden will, überlebe ich nicht lange. Ne? Wenn ich selber herausfinden will, dass da vorne vielleicht der Löwe ist, muss ich ja gucken gehen. Und das andere ist eben Daniel Kahneman, der schnelles Denken, langsames Denken, ganz bekannt. Und das zum schnellen Denken gehört eben auch dieser Reflex, dass man zunächst erstmal glaubt und danach in einem zweiten Schritt im langsamen Denken vielleicht dann darauf kommt, dass da vielleicht doch irgendwie man angelogen wurde oder dass da vielleicht was nichts dran ist. Ich finde ehrlich gesagt, dieses Konzept ist ja etwas, was in uns verbaut ist und dieses Glauben. Ich finde es auch, dass in vielerlei Hinsicht ist das hinderlich für unsere Arbeit im Interview. Also weil theoretisch gehe ich in ein Interview rein und wenn ich mich diesen natürlichen Drang ergebe, alles zu glauben, was mir gesagt wird, dann kann man mir ziemlich viel vom Pferd erzählen. Und ich finde es grundsätzlich natürlich, die Einstellung zu haben, zu sagen, ja, ich möchte dir gerne glauben, aber es ist auch mein Job, quasi mein zweites System einzuschalten, das langsame Denken und zu hinterfragen, was du sagst. Das ist ja genauso dieses Questioning-Mindset, was wir irgendwie mitbringen müssen. das ist anstrengend. Das ist so das Ding, glaube ich. Und es ist nicht der Default-Modus oder Default-Modus.
Es ist anstrengend und ich finde, du spürst dann auch einen gewissen Widerwillen in dir. Du spürst, ja, dass wenn du das jetzt nicht dem Interviewer abkaufst, dann gehst du in einen Konflikt hinein. Und wir Menschen wollen ja grundsätzlich keine Konflikte, aus denselben Gründen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Ich verstehe dich sehr gut. Mein Ausweg ist in diesem Zusammenhang quasi das Gerichtliche. Mhm. Dass ich sage, ich höre mir das alles an, ich stelle Fragen, ich weise auch auf die Ungereimtheiten hin, aber ich beurteile ja dann am Ende, wenn ich den Bericht schreibe. Dann stelle ich das ja auch, lege ich das gegeneinander und dann verbleibt dir die Verantwortung mit demjenigen, der dir die Aussage gemacht hat. Wie gehst du damit?
Ich mache das auch so. Ich halte mich ein bisschen an dem Prinzip, wenn man Hufgetrappel hört, sollte man nicht an Zebras, sondern an Pferde denken. Und damit meine ich, ich bin gerne bereit, sehr viel zu glauben und mir auch Gedanken darüber zu machen, wie denn die Geschichte, die mir da erzählt wird im Interview, unter irgendwelchen Umständen Sinn ergeben kann oder wie das denn in die ganze Gesamtstory passen kann. Aber wenn ich dann irgendwann den Eindruck bekomme, dass das alles sehr unwahrscheinlich ist und irgendwie nicht passt, dann muss man vielleicht auch in dem Report dann darauf hinweisen, dass es eher unwahrscheinlich ist, was da erzählt wird und dass die naheliegendere Begründung oftmals auch ja die bessere Begründung ist und auch die tatsächliche Wahrheit, dass man die eben dann auch in den Vordergrund stellt und sagt, naja, ist es nicht eher so gewesen, dass die Ereignisse sich ein bisschen anders dargestellt haben, ja. Ich weiß nicht, manche Personen behaupten dann in bestimmten Situationen, dass sie gar nicht gewusst hätten, wie das System, was sie dann bedient haben, um eine Zahlung freizugeben, funktioniert. Dabei ist das Klassiker. Teil der Jobbeschreibung. Ja, Klassiker. Also ja, ich weiß ja nicht genau, also wenn ich da drauf drücke, ehrlich gesagt, drücke ich das einfach immer nur so durch.
Ja.
Und dann denke ich mir, naja, es ist Teil deiner Jobbeschreibung.
Ja, oder ich habe ja schon gesehen, dass die Zahlen unterschiedlich sind. Das habe ich nie hinterfragt. Dass die
ja, sagen. Solche ja. Dinge. Ja. Ja. Also es ist Teil der Jobbeschreibung, es gibt da dauernd Training und ich habe vielleicht noch 5 E-Mails gefunden, wo das im Gegensatz zu dieser Behauptung schon mal hinterfragt wurde. Und dann ist irgendwann die Grenze dessen erreicht, wo ich sage, ja, ich versuche ja deine Geschichte zu verstehen und zu glauben.
Aber gehst du darauf dann auch im Interview ein oder behältst du das erstmal für dich?
Nicht unbedingt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass wir danach in der Sackgasse sind und derjenige nur machen kann, so, pff, ja, dann weiß ich jetzt nicht. Also wenn das so das Ergebnis meiner Nachfrage ist und ich dann nicht noch irgendwo auf hinaus will, dann behalte ich es oft für mich, weil ich mir denke, damit verbaue ich mir, wie du am Anfang ja gesagt hast, möglicherweise den Rest des Interviews, wo ich noch andere Fragen habe. Also dann schmunzel ich innerlich vielleicht und sag mir, ja, okay, stellen wir nachher
alles
richtig.
Alles klar.
Ja, alles klar, okay, das ist deine Story. Ja, also, oder ich schreibe das nochmal am Ende auf, wenn ich weiß, ich habe jetzt in Anführungsstrichen nichts mehr zu verlieren, weil ich alles abgeklappert habe und möchte vielleicht dann doch nochmal drauf eingehen. Aber ja, so mache ich das in der Regel. Es sei denn, ich habe den Eindruck, okay, da könnte jetzt vielleicht doch nochmal jemand einschwenken, wobei das in den seltensten Fällen so ist, denn die Leute geben ja ungern zu, dass sie irgendwas falsch dargestellt haben.
Genau, Patrick, du sprichst es genau an. Was mir so wichtig ist, ist es, dass wir und insbesondere Personen, die Untersuchungen durchführen, Interviews durchführen, nie vorverurteilen und nie von etwas, von einem bestimmten Ergebnis ausgehen. Und immer auch demütig gegenüber an eigenen Urteilen sind, aber auch den Reaktionen der anderen Personen. Denn hast du, wenn du dieses Fixed Mindset hast, wie man das heutzutage sagt, und dich übermäßig auf dein Urteil verlässt, dann wirst du auch unterschwellig alles tun, um das, was du bei einer Untersuchung lernst, auch so hinzubiegen, dass es zu dem Ergebnis kommt, das, was du dir schon von Anfang an vorgestellt hast. Und das sehe ich oft, vor allem bei Leuten, die eher selten eine Untersuchung machen, wo es nicht deren Beruf ist, die dann aber auch in einem Unternehmen aufgrund von Kapazitätsengpässen so etwas machen müssen, sehe ich oftmals, dass die reingehen und sagen, so, der ist böse oder genau so ist es gewesen. Und dann machen sie zwar dieselben Schritte, interpretieren sie aber in eine ganz bestimmte Richtung. Und das ist so schmerzhaft. Das finde ich unglaublich schlimm, denn unsere Arbeit, das, was wir machen, wir haben da ziemlich viel Macht, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube, dass viele Menschen diesen Beruf auch genau deswegen machen, weil wir Macht haben in diesen Situationen, seien wir uns doch ehrlich, dass wir mehr Wissen haben, mehr Informationen haben. Und dann auch in den vielen Situationen auch in einer überlegeneren Position uns befinden als unser Gegenüber. Mhm. Und das Schlimmste in dieser Situation ist, wenn du eben dieses Fixed Mindset hast und schon von einem konkreten Ergebnis ausgehst und nicht offen dafür bist, wie sich die Situation noch entwickelt.
Ich habe mit einem anderen Gast darüber gesprochen, er hat gesagt, er geht in ein Interview immer mit einem konkreten Ziel. Und ich glaube, das ist aber nicht ein Widerspruch zu dem, was du jetzt gesagt hast, denn es ist ergebnisoffen, aber zielgerichtet.
Ja, genau. Ist, ich, so die Haltung, kannst du das Ziel haben, ich will in diesem Interview rausbekommen, wie das System XY funktioniert, wie der Prozess sowieso abläuft, was an dem und dem Tag passiert ist. Ja, also es kann ja sehr ergebnisoffen sein, sollte auch immer sehr ergebnisoffen sein. Denn die anderen Aspekte aus dem Buch, von dem wir ja heute sprechen wollten, sind ja auch, wir glauben, Menschen lesen zu können. Ja, wir glauben, Menschen lesen zu können. Tatsächlich können wir es überhaupt nicht. Weder können wir eine Lüge erkennen, wir sind so 50-50 ungefähr, ein bisschen besser als 50-50.
Ja, das ist dann 30 oder 40 oder 50 Jahre Erfahrung, die dann zu 5% besseren Bewertungen irgendwie führen.
Genau, absolut. Das sind ja genau die US-Studien, die das belegen. Ja. Die Studien, die Secret Service Agents, die Polygraphen, Experten ins Visier nehmen und so weiter und so weiter. Und in diesem Land glaubt man ja ganz stark dran. Ja, aber auch die zeigen letztendlich auf, dass wir wirklich ein ganz kleines Stück besser sind, als einfach eine Münze zu werfen, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen oder die Lüge zu entlarven. Da gibt es einen gewissen Unterschied zwischen Wahrheit erkennen, Lüge entlarven, aber
absolut. Ja.
Wir können aber tatsächlich auch die Menschen, das menschliche Verhalten in der konkreten Situation nicht lesen. Denn da gibt es zwei Aspekte. Zum einen die Mimik. Ich glaube, spätestens nach der Serie Lie to Me, glauben wir alle, wenn wir genau den anderen beobachten, wenn wir das Gegenüber beobachten, dann wissen wir ganz genau, ob die Person jetzt gerade lügt oder nicht. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so, weil auch unsere Mimik unglaublich kulturabhängig ist und abhängig von unserer Prägung.
Ich glaube, es ist schon so, dass ich bei bestimmten Personen, die ich sehr gut kenne, das relativ gut sehen kann, ob sie lügen. Zum Beispiel kann mein bester Freund sofort sehen, wenn ich lüge. Also er hat mir auch mal gesagt, bei mir sieht man das sogar, das ist total albern, wenn ich dann Nein sage, nicke ich aber. Also es ist schon fast peinlich, schlecht. Und ich sehe zum Beispiel meiner Mutter an, wenn sie lügt, das sehe ich sofort. Aber
sie sieht ihr bestimmt auch.
Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich. Die Sache ist, wenn du sagst, kulturelle Unterschiede, da denken viele dann direkt so, ja, Inder schütteln mit dem Kopf, sagen aber ja. Ich glaube, man kann kulturelle Unterschiede auch schon innerhalb von Unternehmen oder innerhalb von Teilen Deutschlands zum Beispiel schon feststellen oder innerhalb von verschiedenen Branchen. In bestimmten Branchen ist es ist so ein bisschen flunkern und Bullshit erzählen. Es gehört einfach dazu. Und in anderen ist man dead serious. Und wenn da jemand irgendwie was Falsches sagt, dann ist das ein ernsthaftes Vergehen. Und ist das eine ernsthaft ernstzunehmende Lüge.
Naja.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch bewusst macht in so einem Interview, was für ein Unternehmen ist das eigentlich? Oder was für eine Gruppe von Leuten ist das eigentlich, in der die Person hier sozialisiert wurde oder kulturell sich bewegt?
Ja, absolut. Vor allem im internationalen Umfeld Es ist wichtig zu verstehen, welches Land geht man da gerade, mit wem spricht man, wie spricht man mit diesen Menschen. Aber auch in Deutschland sollte man sich nicht in Sicherheit wähnen. Wir haben zum Beispiel ein unglaublich internationales Unternehmen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationalitäten wir im Headquarter haben, aber es ist ein Umfeld, in dem es wirklich wichtig ist, auch auf die anderen Acht zu geben, aufeinander Acht zu geben, dass man nicht gewisse Grenzen überschreitet oder auch im Gegenteil ins Fettnäpfchen trifft. Und das ist gar nicht so ohne, gar nicht ohne eine andere Kultur zu lesen. Ja, geschweige schon in einer Konfliktsituation, in einem Interview.
Jetzt ist ja die Frage auch so ein bisschen, was passiert, wenn ich in einem Interview dann merke, es gibt hier ein bestimmtes Verhalten und das passt irgendwie nicht zu, also sagen wir mal, es ist ein Mismatch und jemand ist jetzt super nervös, obwohl ich jetzt keine Anzeichen hatte, dass die Person irgendwie sich verdächtig gemacht hat oder irgendeine dolose Handlung begangen hat. Es ist einfach eher ein Informationsinterview und jemand wird dann auf einmal plötzlich super nervös und fängt an, total auffällig sich zu verhalten. Wie gehst du mit solchen paradoxen Reaktionen um oder hast du sowas schon mal erlebt in einem Interview und was machst du dann eigentlich, um herauszufinden, woher rührt jetzt diese Nervosität oder diese emotionale Reaktion?
Das ist eine sehr schwierige Frage und die kann man nicht so einfach beantworten. Naja, zum einen sind ja immer, Menschen sind immer aufgeregt, wenn sie mit Investigations sprechen, konfrontiert sind.
Ja.
Also selbst wenn du ein Informationsinterview durchführst, ist die Nervosität deines Gegenübers, muss sie noch nicht bedeuten, dass da irgendwas im Busch ist. Menschen erfinden, ja auch, die haben was da für Filme in ihren Köpfen abgehen. Mir geht es oft mal so, was hast du für eine Vorstellung? Ich komme einfach zu dir und spreche mit dir. Das ist ganz easy, entspann dich. Aber Menschen, die haben ganz andere Vorstellungen von Investigations, die haben Vorstellungen, dass sie ohnehin, also manche von denen, dass die ohnehin den ganzen Tag vom Unternehmen ausspioniert werden und alles die ganze Zeit gespeichert und durchleuchtet wird. Also wenn Bekannte mich darauf ansprechen, sage ich immer, kein Unternehmen hat Kapazitäten dafür. Komm, kein Unternehmen.
Erstens das nicht und zweitens, das gilt auch für andere Verschwörungstheorien, es gibt auch gar nicht die organisatorische Power, um überhaupt eine derart groß angelegte Überwachungsaktion überhaupt vernünftig zu koordinieren. Wir überschätzen die Leute, die uns angeblich beobachten, massiv.
Absolut. Da bin ich total bei dir. Und dann, ich sage ja auch immer, schon zwei Leute können oftmals nicht auf den grünen Zweig kommen. Bei so einer Verschwörungstheorie müssen ja so viel mehr Leute zusammen agieren. Wie stellt ihr euch das vor? Warum ausgerechnet dabei?
Das ist ja schon direkt ein Kult.
Ja. Ja,
also das funktioniert nicht. Also ja, ich finde den Punkt, den du angesprochen hast, zu diesem Verhalten, was nicht dann dazu passt, weil man so nervös ist oder auch weil man lächelt, obwohl das eigentlich gar keine Situation ist, in der man lächeln sollte, finde ich eben auch spannend. Das beobachtet man aber auch in privaten Situationen. Zum Beispiel, vielleicht wenn man schon mal auf einer Beerdigung war und nachher beim Leichenschmaus ist, es ist erstaunlich, wie gut manchmal die Stimmung bei so einem Leichenschmaus ist, obwohl es gar nicht zu der Situation passt. Also das ist, glaube ich, ein Ausdruck, der ist so ein bisschen paradox, aber um nicht zu weinen, lacht man daneben. Das sind eben so paradoxe Dinge.
Ja, oder weil man nicht weiß, wie man sich so richtig in Anführungsstrichen in so einer Situation verhalten sollte, dann kommen andere Reaktionen heraus. Und manche Menschen sind eben nicht so Standard, also wir sind alle nicht Standard, aber die einen mehr, die anderen weniger. Und manche Menschen sind eben anders in ihren Verhaltensweisen. Und das muss ja auch erstmal gar nichts bedeuten. Deswegen nochmal der Aufruf zu der Demut vor unserem Nichtwissen. Ja, wir wissen schlichtweg nicht. Und die Frage, die du gestellt hast, also ich denke, wenn man gar keine Möglichkeit hat, vielleicht wenn man in dem Interview jetzt nicht jemanden, den Einheimischen hatte oder nicht jemanden, der die Person sonst kennt und man sonst auch nicht die Möglichkeit hat, mit jemandem Rücksprache zu halten, zu fragen, was meinst du, wie kann ich diese Situation, diese Reaktion interpretieren, dann sollte man sich letztendlich auf die Tatsachen zurückziehen. Das ist das Einzige, was man tun kann und was man fairerweise auch tun sollte.
Ja, das denke ich auch. Also das ist, es empfiehlt sich schon, wenn man jetzt zum Beispiel in einem fremden Land unterwegs ist und dort Interviews führt, dass man vielleicht jemanden dabei hat, der beide Kulturen sehr gut kennt und einem dann im Nachgang vielleicht mal erklären kann, ja okay, die und die Reaktion war hier vollkommen, also in dem kulturellen Kontext absolut unangemessen oder das ist jetzt nichts Besonderes, das ist jetzt vollkommen normal. Du hast vorhin noch kurz erwähnt und das wollte ich auch noch aufgreifen, dass du dich oft wunderst, wenn du im Interview bist, dass Leute so vollkommen nervös reinkommen oder so mit so einer Angst. Also ich habe da so zwei Begründungen für. Erstens, wir sind ja sehr Schemata getrieben. Das heißt, wir haben für bestimmte Situationen eben so ein Schema, was wir abspielen. Zum Beispiel können die meisten von uns sich in einem Restaurant ganz gut benehmen, weil wir einfach wissen, wie es so abläuft und was da angemessen ist und was nicht. Und allen fällt auch sofort auf, wenn jemand so aus der Rolle fällt und irgendwas macht, was jetzt nicht in dieses Schema-Restaurant passt. Beispielsweise aufsteht und sich selber an der Weinbar eine Flasche Wein nimmt und sich dann was einschüttet. So, das ist so, wo alle sagen, also asozial irgendwie. Aber auch, und in Interviews ist das Problem, dass die meisten von uns, wenn es gut läuft, im Berufsleben wahrscheinlich nie in so eine Situation geraten, dass sie in einem forensischen Interview sitzen und daher das entweder ein nicht angelegtes Schema ist, beziehungsweise eins, von dem wir nur eine ungefähre Vorstellung haben, wie es aussehen könnte, und das kommt aus popkulturellen Entlehnungen, also Film, Fernsehen, und daher gehen wir da mit einer Erwartung rein und verhalten uns auch entsprechend, so wie wir es vielleicht auch gelernt haben aus diesen popkulturellen Entlehnungen. Und das wäre so meine Erklärung dafür, warum das dann oft so aus unserer Sicht so ein Mismatch ist, warum die Leute so super nervös sind oder so Sachen sagen, wo ich denke, mein Gott, warum denn so feindselig? Aber auch zu der Frage, warum man Angst hat, also das ist vielleicht auch eine Sache von Kontext. Ich mache meine Markus-Lanz-Überleitung zum dritten Punkt. Ich selber muss sagen, ich war immer lockerer früher im beruflichen Kontext, als ich noch keine Familie hatte und noch nicht irgendwelche Kredite hatte und weiß ich was für eine monatlichen laufenden Kosten. Und je mehr dieser ganze Druck steigt, auch Versorgerdruck und so weiter, desto mehr habe ich natürlich auch Angst, alles zu verlieren. Und so eine Kündigung ist plötzlich dann doch sehr bedrohend, nicht nur für meine Existenz, sondern für die von drei anderen Leuten auch noch. Und das ist vielleicht was, was wir auch im Hinterkopf haben sollten, weil wir gehen da rein, wir machen unseren Job, aber ich verliere jetzt nicht meinen Job, wenn das Interview nicht super lief. Aber für den anderen kann das unter Umständen bedeuten, dass er mit Anfang, Mitte 50 um seinen Job kämpfen muss. Und dann nochmal was zu finden, ist auch schwer. Ne?
Und auch das sollte man im Hinterkopf behalten, beziehungsweise auch das ist eine mögliche Erklärung, warum jemand aggressiv im Interview ist, warum jemand lügt. Vielleicht gar nicht, weil die Person was Schlechtes getan hat, sondern weil sie meint, wenn ich jetzt das sage, dann könnten sie das denken, dann könnte ich ein Problem haben. Und das ist ja auch immer die Frage, warum ist jetzt jemand nervös, auch beim Lügendetektor. Das heißt, es muss nicht heißen, dass jemand lügt. Jemand ist jetzt einfach mal nervös. Warum? Weil womöglich bei ihm, bei ihr im Kopf sich so gerade ein Film abspielt. Ja?
Ja.
Grundsätzlich alleine schon diese Situation, die ist auch für uns was Besonderes, wenn wir in Interviews gehen. Aber für den die Interviewee, ist es ja nochmal was ganz anders.
Absolut, ja. Wenn du deine Haltung nochmal hinterfragst, bevor du in ein Interview gehst, machst du dir bewusst, dass in welcher Lebenssituation sich die Personen befinden und was für die auf dem Spiel steht? Ist das so ein Ding, was du dir vorher nochmal vor Augen führst?
Das ist auch eine gute Frage. Ganz ehrlich, nein. Ich gehe immer offen in ein Interview.
Ja.
Ich vorverurteile die Person nicht und ich höre hinein und ich versuche mich dann in dem Interview in sie hineinzuversetzen oder im Nachhinein. Ich versuche das zu interpretieren, ihr Verhalten, ihre Situation. Ob das auch so richtig ist?
Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz. Weil stell dir mal vor, du machst dir vor einem Interview Gedanken, das ist hier Herr Meier. Herr Meier ist Teamleiter, hat irgendwie 4 Leute, ist 56 und hat eine Familie und ist eigentlich aussichtslos, dass der nochmal einen neuen Job findet. Und der hat eigentlich nicht viel gemacht, außer hier zu gehorchen. dann gehst du vielleicht schon mit einem Mitleid oder so einem Vorschussbonus in das Interview, den du einem anderen vielleicht nicht gewähren würdest, wodurch du an bestimmten Stellen vielleicht aufhörst zu fragen, weil du dir denkst, ach nee, komm, ich möchte ihn eigentlich davon kommen lassen. Und so eine Haltung sollte ja gar nicht auftauchen. Andersrum, vielleicht auch, wenn dir von jemandem der Lebensstil irgendwie gar nicht zusagt und hast das Gefühl, ich mag den nicht, ne? Kann es ja auch sein, dass du dann da vielleicht eher den so vorverurteilst. Also ich glaube, dein Ansatz hat schon seinen Grund.
Ich versuche auch für mich immer so eine Story zu haben, warum ist dieses und jenes passiert? Wie ist es zu diesem und jenem gekommen? Und meistens suche ich die Gründe für das Fehlverhalten in dem Umfeld. Mir tun Menschen immer leid, wenn ich ehrlich bin.
Alle tun dir leid.
Alle tun mir leid. Ich kann für jeden eine Rechtfertigung finden, weil ich weiß auch, jeder von uns handelt mal impulsiv oder aus der Situation heraus. Und jeder von uns müsste, wenn wir alle auch kritisch mit uns selbst umgehen, wenigstens ein paar Mal im Leben sich in der Situation befunden haben, wo wir uns sagten, naja, das war vielleicht jetzt nicht so gut und nicht so richtig. Und ich hätte länger überlegen sollen oder vielleicht auch schneller handeln sollen, je nachdem. Und da denke ich mir, dass es bei jedem eine Situation im Berufsleben gegeben hat oder auch sonst im Leben gegeben hat, auf die man nicht so stolz ist. Und dann ist die Frage einfach, ja, wird daraus was oder nicht? Und jeder von uns hofft, nein.
Ja, das stimmt.
Und das ist mir immer bewusst und deswegen fühle ich auch mit jedem mit, egal ob das jetzt der hochbezahlte Manager ist, mit dem man jetzt vielleicht, bei dem man vielleicht sagen könnte, gut, der wird dafür entlohnt für dieses Risiko der Fehlentscheidung oder der Baustellenmitarbeiter, ja.
Ja, natürlich fühle ich auch mit, das glaubt man mir jetzt nicht, das klingt jetzt nicht so wahr. Also schon, man hat oft den Eindruck, wenn man dann seinen Report schreibt, dass man auf die ganzen Ereignisse und die Verkettung der Umstände dann hinblickt und denkt, warum hat er das denn gemacht? Das war ja so eine katastrophale Fehlentscheidung, das müsste per se schon bestraft werden, weil es dumm war. Aber da hilft schon, dass man immer wieder in die sogenannte Ex-ante-Sicht eintaucht und sagt, okay, zu dem Zeitpunkt, ich versetze mich jetzt in die Person, es ist 2020, die Wirtschaft ist gerade an Punkt XY, das Unternehmen steht vor der Entscheidung, in diese oder jene Richtung zu gehen. Ich habe gerade eine Akquisition von diesem Startup oder von einem Mitbewerber hinter mich gebracht und jetzt müssten Entscheidungen getroffen werden. Und was konnte der zu dem Zeitpunkt eben für Entscheidungen überhaupt treffen und wie war der Kontext? Das hilft in solchen Bereichen, wo ich sagen muss, boah, das war schon fast fahrlässig dumme Entscheidung gewesen, die dann zu einem massiven Compliance-Risiko geführt haben und dann zu einem Vorfall ausgeufert sind. Aber bei bestimmten Themen bringt auch ex ante nichts. Also wenn jemand dann in die Kasse greift und 10.000 Euro rausnimmt, ist zu dem damaligen Zeitpunkt der Kontext nicht so besonders relevant. Allerdings kann ich vielleicht, wenn man dann in einem Interview ist, schon mal nachfragen, was denn zu dem Zeitpunkt eigentlich so die Situation war, um zu verstehen, warum das so ist. In vielerlei Hinsicht, also gibt es dann immer so einen schwachen Moment bei Personen und den zu verstehen, das ist sicherlich hilfreich, wobei es wahrscheinlich am Ende kaum einen Unterschied macht.
Macht es nicht. Genau, arbeitsrechtlich macht es nicht. Zum Glück kann ich mich immer auf den Gedanken zurückbesinnen, ich treffe die Entscheidung nicht. Das ist die Gewaltenteilung in dem Unternehmen. Wir treffen nicht die Entscheidung über die Personalmaßnahmen. Wir empfehlen dann nur die Remediationsmaßnahmen. Über die Personalmaßnahmen entscheiden andere. Aber ich weiß natürlich um die Macht und das Gewicht dessen, was ich und mein Team tun jeden Tag, wenn wir die Interviews durchführen, Untersuchungen durchführen und dann auch den Bericht abfassen.
Ich bin ehrlich gesagt als externer Berater ja noch in einer Sonderrolle. Das heißt, ich treffe sowieso keine Entscheidung, was die Weiterungen angeht. Also ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge schon gesprochen über Haltung im Interview und haben uns vor allen Dingen auf drei Punkte hier fokussiert. Das war einmal dass wir die Tendenz haben, fast alles zu glauben. Und das andere war, dass wir widersprüchliches Verhalten vielleicht einfach annehmen und akzeptieren sollten und auch berücksichtigen sollten, dass es im kulturellen Kontext eben nun mal aus unserer Sicht widersprüchlich ist, aber in vielleicht diesem speziellen Kontext vollkommen konsistent ist oder normal. Und dass wir versuchen, den Kontext mitzudenken und vor allen Dingen auch aus Sicht der Person zu dem Zeitpunkt der Entscheidung. Habe ich das richtig zusammengefasst oder möchtest du noch was ergänzen?
Ja, wichtig war noch, dass wir die Mimik und Gestik nicht lesen sollten. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir können Lügen nicht besser als eine Münze werten erkennen. Und das sollte uns immer bewusst sein.
Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, was es mir am Ende bringt, dass ich jetzt aus einer Mikroexpression eine Lüge erkannt haben sollte. Ich meine, was nützt es mir als Investigator am Ende sowieso? Ja. Ne? Das schreibe ich das dann rein?
Das, oh. Genau.
Er das lügt. Ja. Also, wie schreibe ich das auf?
Ja. Oh, er zuckte mit dem linken Mundwinkel.
Jeder Vorgesetzte, der so einen Report liest, würde einem das dann mit einer kleinen Randnotiz zurückschicken und sagen, are you serious? Das kann hier nicht drin bleiben.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für das angenehme Gespräch.
Danke, Patrick. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Also ich danke auch allen fürs Zuhören. Und wenn ihr euch mit Anastasia vernetzen wollt, dann könnt ihr das über LinkedIn machen. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten abonniert gerne den Podcast und hinterlasst eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal, Anastasia, und alle Zuhörer.
Danke.
Und tschüss.
Ciao.